Herzlichen Dank auch für die Geduld. Es gibt auch Eingebung, das zeige ich Ihnen dann während des Vortrags. Ich bin Hautarzt vom Beruf, ich habe schon einmal hier sprechen dürfen. Ich war Professor für Telemedizin einige Jahre an der MedUni Wien, bin jetzt nicht mehr dort, aber spreche trotzdem noch über Teledermatologie. Und wir hatten die Gelegenheit, mit den Intensivmedizinern gemeinsam eine telemedizinische Studie zu machen. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen was darüber erzählen. Jetzt kann ich nur nicht umblättern, das ist natürlich auch unangenehm. Also grundsätzlich zu den Vorbedingungen, gesunde Haut ist ein seltenes Gut bei Intensivpatienten. Das haben wir so festgestellt, aber so selten ist es gar nicht. Und das Zweite, was wir festgestellt haben, ist, nur wenige Studien gibt es, die sich überhaupt mit dem Thema der Haut und der Intensivmedizin beschäftigen, obwohl Hautärzte und Ärztinnen so oft auf den Intensivstationen herumgehen und dort mit irgendwelchen Mykostatin-Zinkoxid-Salben ihr Heil versuchen. Wir, das sind also jetzt die Dermatologinnen, unsere ärztlichen und pflegerischen Freunde an den Intensivstationen, haben also wenig fundierte Daten zu diesem Thema grundsätzlich. Und das hat uns grundsätzlich interessiert und aus diesem Grund haben wir den Michael Hiesmeier gebeten, dass er mit uns kooperiert und dann sind wir zur Ethikkommission gegangen und dann hatten wir 6 Stationen beieinander, denen wir sehr dankbar sind, insgesamt 48 ICU-Betten und haben dort, oder nicht wir, sondern das Pflegepersonal in der Regel, führt ja hauptsächlich die Begutachtung der Haut auch durch, dann später die Ärzte, wenn was gefunden wird, ein tägliches Screening dieser Hautveränderungen bei den Patienten durchgeführt, wie es sonst auch normalerweise geschieht. Zusätzlich ist dann immer ein Dermatologe gerufen worden, die haben mich dann über diesen Zeitraum sehr lieb gehabt, diese Kollegen, die Dienst hatten. Und zusätzlich wurde noch eine standardisierte Fotodokumentation durchgeführt. Also wir haben eine ganz ordentliche Menge an Bildern hier zusammengemacht. Was wir gemacht haben, war Erhebung der demografischen Daten. Wir haben die anamnestischen Daten erhoben. Wir haben diesen SAPS-2-Score noch und andere auch, aber ich bringe nur das. Und wir haben einen ausführlichen dermatologischen Status dann bei dem Konsil durchgeführt, face-to-face, wo auch Diagnose und Therapie natürlich erläutert wurde, in einem möglichst standardisierten Case-Report-Form. Und es wurden alle diese Veränderungen fotografiert. Es ist ganz schön was zusammengekommen, wie Sie sehen. Und die Lösung haben Sie auch hier schon von diesen 1793 Patienten, die da durchgesetzt wurden, waren nur 95 hautkrank, ungefähr 5%. Mehr ist es nicht. Also 5% sind hautkrank und da sind wir natürlich mit einer gewissen Selektion an einer chirurgischen oder hauptsächlich chirurgischen Umgebung mit Patienten, die relativ kurz dort liegen und von denen haben 5% eine Hauterkrankung. Da sind wir schon einmal ungefähr in diesen wenigen Studien ungefähr in der Mitte. Das rangiert so zwischen 2 und 30%. Zeige ich Ihnen ein paar Daten dazu. Also die Hautgesunden waren 60, Hautkranken 61, das ist ein großer Unterschied, wie Sie hier sehen. Das Lebensalter macht es nicht aus, der Body Mass Index auch nicht unbedingt, die Mann-Frau-Ratio macht es auch nicht unbedingt, aber eines ist ein wesentlicher Punkt, es ist durchaus wesentlich, ob man dort gescheduled hinkommt oder nicht gescheduled. Also ob man in einer Routinesituation schon vorbereitet auf, ich habe ein bisschen zuhören dürfen, das scheint bei anderen Dingen auch Rolle zu spielen. Und der SAPS 2 macht natürlich auch einen wesentlichen Einfluss, ob hautgesund oder hautkrank. Und jetzt kommt die Eingebung. Bis gestern um 20 Uhr standen hier noch Kaplan-Meier-Kurven. Und dann habe ich mir gedacht, du sieh raus, ja? Das brauchen wir nicht und ich habe gut damit getan. Ja? Ja? Also Sie sehen hier ganz normale mediane Zahlen von Length of Stay und im Hospital und an der ICU. Und wie Sie hier sehen, bei den Hautkranken grundsätzlich, die liegen einmal länger. Ja? Also diese Hautkranken, die sind länger auf dieser Intensivstation, aber vielleicht sind die länger liegen, dann eher hautkrank, das könnten wir uns auch fragen. Und vielleicht sind die länger im Spital sind, dann auch eher die noch irgendwelche anderen Krankheiten kriegen. Also wir können das von beiden Seiten sehen. Und von der Mortalität, auch hier gab es natürlich Kaplan-Meier-Kurven, sind nicht mehr drin. Also es gibt Eingebung. Ja? Sonst hätte er mich ja zerbröselt jetzt wahrscheinlich, der Herr Professor Hiesmeier, auch von der Mortalität. Offensichtlich sind die, die mehr krank sind, haben mehr Hauterkrankung und die auch, das ist sowohl an der ICU so als auch im Krankenhaus, wenn diese, nachdem sie von der ICU transferiert wurden. Ich möchte Sie mit dem gar nicht so viel beschäftigen. Das, was wir mitnehmen müssen, ist 5% dieser Patienten, die Sie in so einem Setting, das eher chirurgisch orientiert ist, sehen, haben eine Hauterkrankung. Diese Patienten haben deutlich höhere Aufenthaltszeiten an den ICUs oder vielleicht sind das die, die a priori höhere Aufenthaltszeiten haben. Und deshalb würde ich einmal so den Merksatz sagen, wer lange bleibt, wird hautkrank. Ja? Das gilt sowohl an der ICU wahrscheinlich auch als an den anderen Stationen und kriegt dann seine Resistenzen und so weiter. Und die Mortalität dieser Patienten ist auch höher und die kosten viel Geld. Und aus diesem Grunde wäre es doch sehr naheliegend, wenn wir sagen, am AKH MedUni Wien, da gibt es jeden Tag Hautärzte en masse, die dorthin strömen und ihre Expertise anbieten können. Das gibt es nicht an allen Intensivstationen. Es gibt auch Intensivstationen, wo es nur einmal in der Woche einen dermatologischen Consilius gibt. Wäre das nicht klug, zweiter Teil, wenn wir all diese Hauterkrankungen irgendwie telemedizinisch zur Verfügung stellen? Das wäre die nächste Frage. Und das haben wir ja gemacht. Also, die Teledermatologie an den ICUs, ob das etwas bringt, ist ja durchaus naheliegend, ne? Sofort verfügbar, man macht ein Foto, schickt das irgendwo hin, dort freut sich die Dermatologin, dass sie das sofort anschauen kann. Das ist das erste Problem der Telemedizin, dass die sofortige Verfügbarkeit natürlich nicht gegeben ist, sondern es wird auch hier zu Warteschlangen kommen, wenn dieses Service verwendet wird. Also die ersten beiden Paradigmen, die Sie hier haben, sofortige Verfügbarkeit und keine langen Wartezeiten, können Sie sofort vergessen. Die werden auch in einem Regelservice Telemedizin nicht funktionieren, sondern es wird bei diesen Store and Forward Services bleiben, sonst müsste man viel mehr Experten hier verwenden. Dann könnten die sofort direkt kommunizieren mit dem Personal und aus der Ferne Anweisungen geben. Und hier ist jetzt bei den ICU-Patienten, reisen ja nicht die Patienten an wie sonst, sondern es reisen dann die Experten an. Also in schlechter versorgten Regionen muss niemand mehr reisen. Das sind so die grundsätzlichen Paradigmen, die man hat, um Telemedizin einer unwissenden Population zu verkaufen. Und das könnten wir uns jetzt einmal im Hinterkopf behalten. Schauen wir uns gar nicht an. Es war eine komplizierte Studie mit ganz wesentlichen Übergabekriterien, aber es wurde wirklich sauber gearbeitet und es wurden alle Patienten ordentlich dokumentiert. Das Studienziel war ganz klar, wie viele korrekte Diagnosen gibt es via Teledermatologie im Vergleich zur Face-to-Face-Diagnostik. Face-to-Face haben wir ja wen dort gehabt, jeden Tag. Also der klassische klinische Standard ist eingehalten worden. Das Einzige, was uns interessiert, ist dieser telemedizinische Standard nun ein anderer. Und ich zeige Ihnen jetzt nur ein paar so Patienten, so wurde das dann auch, wir haben hier nur in Kurzform so ein bisschen ein Case-Report-Form gehabt, wo eben wesentliche Parameter waren, die Ärzte konnten aber noch mehr schauen, wenn sie wollten. Und ich zeige, ich gehe da ein bisschen durch, das sind so die Klassiker, die Sie so auf Intensivstationen sehen. Es ist sehr oft Popo dabei, muss man sagen. Also der Popo, die Intertrigo-Region ist ein intensivmedizinisches Schlachtfeld für Dermatologen und klar, ja, und also wir haben hier sehr viele Bilder dieser Art gesehen, ja, und es interessiert uns aber halt der Weg, es geht jetzt gar nicht darum, welche Bilder wir hier sehen. Also, wir haben den Referenzstandard gesetzt, das ist kein Goldstandard, das kann sich ja auch der Dermatologe oder die Dermatologin dort irren, aber es ist unsere klinische Referenz. Besser geht's nicht. Das ist der klinische Standard. Aus diesem Grund Referenzstandard. Und dann haben wir das noch einmal gegen 14 Teledermatologen getestet, indem wir diesen Personen die Bilder gezeigt haben und die klinische Information dazu angegeben haben. Und was wir wissen wollen ist, wie gut sind die einen oder nicht einmal wie gut sind die einen, sondern wie gut sind die, die Telemedizin machen im Vergleich zu dem Referenzstandard. Zusätzlich zur klassischen dermatologischen Diagnose, jetzt in Einzeldiagnosen, haben wir die Menschen noch gezwungen, hier in Kategorien auch zu denken. Weil wir dachten, das lässt das Ganze etwas besser numerisch abbilden, wenn sie das kategorisiert angeben müssen. Und dann haben wir bei diesem Test, die kriegen immer ein Bild oder so einen Fall und müssen dann entscheiden. Da sind wir schon bei den Resultaten. Erste Frage war: Trauen Sie sich überhaupt eine teledermatologische Konsultation auf Basis der vorliegenden Daten zu? Und da haben nur, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, also nur 49% haben sich da getraut, das überhaupt eine teledermatologische Diagnose zu machen. Also das ist nicht viel. Die Hälfte der Bilder ist gleich oder der Fälle ist gleich gekübelt worden. Ich zeige Ihnen dann noch ein bisschen differenzierte Information dazu. Also 50% trauen Sie sich zu. Die Übereinstimmungen der Diagnosen versus Face-to-Face war nur in 62% korrekt. Also ein Drittel doch falsch. Das ist sehr viel. Ja. Also ich würde es nicht so sagen, zwei Drittel waren doch super richtig, aber ein Drittel war eh falsch. Also jetzt in terms of der Diagnose. Ja. Wenn man es nach diesen dermatologischen Kategorien sieht, dann ist es zu erwarten, dass in einem kategorisierten Umfeld das etwas leichter fällt. Und wie Sie hier sehen, ist die Übereinstimmung relativ gut, ja, wenn das kategorisiert ist. Nur das ist uns zu ungenau für eine Therapieempfehlung, um die es dann schlussendlich geht. Dann haben wir die Leute noch befragt, wie sicher fühlen sie sich bei der Diagnose. Und da haben wir so ein bisschen ein Rating gemacht zwischen sehr erfahrenen Kollegen und zwischen eher jüngeren Kollegen, die noch etwas aufstrebend sind. Und das war nach so einem Schulnotenprinzip, also 2, ich fühle mich doch recht sicher. Sie glauben, welcher Gruppe gehört diese hohe 2 da an? Also 60% sagen, wir sind da sehr sicher. Was glauben Sie, sind das die eher Jüngeren oder die eher Älteren? Was schätzen Sie? Die Jüngeren, ja. Also der junge Konsiliarzt, die junge Konsiliarztin ist sich ganz sicher, dass sie da recht hat. Je länger man im Geschäft ist, desto differenzierter wird das. Ganz interessant. Ne? Dann eine Frage noch, trauen Sie sich einen Therapievorschlag machen? Ja, wie Sie wissen, 50% sind ja sowieso rausgefallen. Also wir haben ja nur bei 50%, das ist schon einmal die nur mehr 50% der Gesamtmenge, ein Drittel falsch. Und da haben sich aber doch, also die trauen sich dann schon. Ja? Also die Jungen und Halbjungen trauen sich und die Älteren sagen, na, das lassen wir lieber bleiben. Das ist auch ganz interessant. Ja? Also, ich würde sagen, ab dem 60. Lebensjahr sollte man Telemedizin nicht den Dermatologen anbieten. Ja? Ich blätter da noch, ja? Wie sicher fühlen Sie sich bei der Diagnose? Haben wir schon Therapievorschlag. Und dann haben wir noch zusätzlich gefragt, welche zusätzlichen Dinge hätten Sie gern noch? Also das Bild scheint, die rein morphologische Information, scheint das Wesentliche für Dermatologen zu sein. Eine zusätzliche Beschreibung der Hautveränderung wird dann auch noch bei manchen genannt und alles andere, warum die aufgenommen wurden, Sie sehen hier, das interessiert offensichtlich Dermatologen auch in diesem sehr komplexen Umfeld für die Diagnose überhaupt nicht. Die wollen ein Bild sehen und mehr brauchen sie offensichtlich nicht, die Population der Dermatologen. Also fasse ich zusammen. Das Erste, ich bin einmal sehr froh, keine Kaplan-Meier-Kurven gezeigt zu haben. Das Zweite ist, ich kann derzeit aufgrund dieser doch großen Studien über 1000 Patienten Teledermatologie nicht empfehlen als ein Replacement der Face-to-Face-Diagnose, weil die Frequenz der verwertbaren Diagnosen doch relativ gering war. Also 62% waren korrekt, aber 50% sind a priori ausgeschieden. Ich glaube persönlich nicht, dass wir durch eine Veränderung der Fotografiertechnik oder anderer Verbesserungen des Case-Report-Forms das verbessern können. Und ich glaube, es bleibt den Dermatologen nichts anderes über, als weiterhin auf die Intensivstationen zu gehen. Herzlichen Dank.